Im Grunde sind das ja alles so kleine Methodenwechsel und das braucht das Gehirn aber einfach, um gut arbeiten und auch um gut abspeichern zu können. Man muss es sich und seinem Gehirn ja auch irgendwie einfach machen. So mehrere Stunden hintereinander immer das Gleiche und das Gehirn wird einfach komplett zumachen. Aber dieses immer neu, immer anders, auch andere Bewegungen, mal Sport zwischendurch, weiß ich nicht, vielleicht Yoga, Qigong, Gymnastik, das kann ja auch ein bisschen Fahrradfahren sein, ja? Das ist, finde ich, unfassbar wertvoll.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist die Trompeterin und Pädagogin Christine Thielemann. Christine studierte Orchestermusik und Musikpädagogik in Lübeck und stand bereits während dieser Zeit als Trompeterin für die Deutsche Oper Berlin unter Vertrag. Inzwischen ist sie ebenso erfolgreich als Autorin für verschiedene Musikverlage aktiv. Über diese Tätigkeit haben auch wir uns kennengelernt. Das machte es zunächst auch etwas befremdlich, unser Gespräch aufzuzeichnen. Bis wir so richtig in den Flow gekommen sind, dauerte es eine kleine Weile. Wir haben uns über unsere Verantwortung als gute Pädagogen, unsere Feedbacks und eine gute Fehlerkultur unterhalten. Aber vor allem hat mich interessiert, wie man es schafft, Schülerinnen und Schüler wirklich langfristig zu motivieren. Hierin ist Christine nämlich Expertin. Viel Spaß nun mit der Folge. Dann lass uns doch starten. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, heißt: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Üben heißt für mich, eigentlich heißt üben für mich, meine Grenzen zu entdecken und zu überwinden. Aber üben heißt für mich, an manchen Tagen eben auch ganz genauso einen Wohlfühlzustand herzustellen zwischen mir und meinem Instrument. Ja, kommt immer ganz drauf an, mit welchem Ziel ich übe oder ob ich vielleicht sogar ganz ohne Ziel spiele.
Das ist vielleicht ganz spannend, da können wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz drauf eingehen, wie du das dann definierst und auch für dich festlegst. Welche Musik, Album oder Künstler läuft denn bei dir gerade in Dauerschleife?
Das eine Album, von dem ich einfach nicht mehr genug bekommen kann, was so in Dauerschleife läuft, das gibt's im Augenblick gar nicht. Früher im Studium, da hatte ich das natürlich, da habe ich so lange CDs von Reinhold Friedrich, von Håkan Hardenberger, von Niklas Eklund, Maurice André, Wynton Marsalis, Miles Davis und James Morrison gehört. Und ja, natürlich auch noch ganz vielen anderen, bis ich wirklich jeden Takt in- und auswendig kannte. Und dafür habe ich mir echt viel Zeit genommen und ich habe versucht, die Sounds zu kopieren, die Phrasierung, die Gestaltung. Ich habe dann mitgespielt. Ich habe die Musik so richtig laut gestellt im Überraum und mir vorgestellt, wie ich damit auf der Bühne stehe. Ja, und diese Künstler hören zu entdecken, das hat mich unglaublich vorangebracht. Aber mittlerweile habe ich ja genug Probespiele gewonnen. Ich habe in Opern- und Sinfonieorchestern gespielt und ich bin mit dem, was ich auf der Trompete kann, sehr im Reinen mit mir. Und ja, da höre ich nicht mehr zum Lernen, sondern wenn, dann nur noch aus Faszination, um zu genießen, was andere spielen.
Und das ist gerade eine Reihe an Musikern aufgezählt, die dich in deinem Studium sehr beeinflusst haben. Würdest du sagen, da gab es einen ganz speziell, der dich auf dein Spiel am meisten geprägt hat, den du besonders oft dann auch kopiert hast und den so zum Vorbild genommen hast vielleicht?
Nee, so einen kann ich eigentlich nicht ausmachen. Ich fand von dem einen fand ich den Anstoß toll. Von dem nächsten finde ich, der hat einfach eine Wahnsinnstonqualität, die so mein Ideal ist. Und ich habe von jedem ein bisschen was mitgenommen, ohne dass ich jetzt einen ganz besonders herausstellen könnte.
Du hast gleich, und das passiert mir in letzter Zeit ganz häufig bei dem Podcast hier, dass die Leute auf die erste Frage schon gleich die fast schon spannendsten Antworten geben. Zwei oder drei Sachen sogar gesagt, die ich super interessant fand, die ich mir versucht habe, direkt zu notieren, und zwar, dass Üben für dich einmal Grenzen überwinden heißt und natürlich auch dann das mit den Zielen, also sowohl zum einen, dass Üben für dich auch abhängig von deinem Ziel ist, beziehungsweise, dass du auch mal ohne Ziel übst. Was übst du denn aktuell gerade und wie übst du denn, also übst du gerade eher mit Ziel, also hast du irgendwas Konkretes gerade vor oder eher gar nicht und übst gerade so ein bisschen ohne Ziel? Und was heißt dann konkret für dich ohne Ziel üben? Ist das einfach so dann den Status quo versuchen, so ein bisschen beizubehalten, oder?
die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja nicht, dass wir jetzt hier schon mitten in den Sommerferien sind, also ich zumindest. Und ich bin so richtig im Ferienmodus gerade und da übe ich natürlich nichts, weil die letzten Konzerte sind gerade gespielt, für die habe ich geübt. Und ja, jetzt kommt erstmal so eine Zeit, in der gar nicht so viel ist. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wieder Charlier-Etüden so ein bisschen, ja, aufzubügeln. Klar, ich habe die alle mal im Studium gespielt, ja, vielleicht nicht alle, aber so die meisten davon. Und ich dachte, es könnte noch schön sein. Wir hatten damals so eine Challenge, dass wir versucht haben, die auswendig zu spielen mit ein paar Kommilitonen, haben geschaut, wie weit wir kommen. Und ja, ich dachte, es wäre doch bestimmt noch spannend zu schauen, wie viel davon noch da ist, respektive wie schnell ich wieder damit vorankomme, dann jetzt wirklich auch mal ein paar Charlier-Etüden am Stück auswendig spielen zu können. Das ist so gerade das, was ich gerne mache. Und ich genieße es aber auch total, wenn mal jetzt gar nichts ist, so wie in den Sommerferien, kein Konzert direkt vor der Nase. Ich habe auch ganz bewusst jetzt nichts angenommen, was so in der ganz nahen Zukunft ist. Was heißt, ich habe jetzt wirklich erstmal 4 Wochen ohne irgendwas. Und dann einfach nur mal so ein bisschen für mich zu spielen, einfach nur so für Spaß. Mein Sohn, der spielt auch Trompete und wir haben jetzt Duette gespielt. Und ich merke einfach, ich spiele Trompete immer noch aus Leidenschaft. Und ja, so ist das. Es darf auch mal ganz ohne Ziel sein. Und dann habe ich irgendwann im August habe ich noch eine Woche, wo ich Dozentin bin auf einer Musikfreizeit, auf so einem Blechbläserkurs. Und ja, da werde ich dann auch einiges noch spielen. Und da werde ich mich auch noch wieder stringent darauf vorbereiten müssen, dass ich da auch volle Leistung abliefern kann. Ne?
Aber fällt dann für dich, die Charlier-Etüden zu üben und da ein konkretes Ziel zu haben? Oder ist es dann in Anführungszeichen eher ziellos, wenn du jetzt gerade sagst, dass du jetzt dann demnächst als Dozentin auftrittst und da dich dann ganz konkret vorbereiten musst? Weil dann machst du ja schon da offensichtlich einen Unterschied, oder?
Ja, ich glaube, Konzert heißt für mich immer, das wird ernst. Das muss richtig tippidi-toppe sein. Und wenn ich jetzt die Charlier-Etüden nehme, dann spiele ich jetzt mehr gegen mich selbst, gegen meinen inneren Schweinehund. Aber das kann auch sehr gut werden. Natürlich, ich könnte dieses Ziel morgen ad acta legen und die Welt wäre immer noch so in Ordnung. Aber ja, es ist mein ganz persönlicher Ehrgeiz, dass ich da echt was Schönes draus machen möchte.
Ja, und jetzt ist es bei dir, wir kennen uns ja auch schon durch Vorgespräche schon ein bisschen. Ich weiß von dir, dass du noch ganz viel als Autorin zum einen natürlich arbeitest, für ganz viele Musikverlage und Zeitschriften, aber vor allen Dingen ja auch als Pädagogin sehr viel unterwegs bist. Wie organisierst du jetzt da in so einen typischen Alltag, wenn jetzt nicht gerade Ferien sind und du so ein bisschen noch Zeit und Muße hast, dieser Leidenschaft, Trompetenspielen nachzugehen? Wie organisierst du dann deinen Überalltag, dass du quasi auch dann da deine Leistung halten kannst und abrufen kannst?
Tja, seitdem ich Kinder habe, hat sich das wirklich geändert. Das klang ja bei deinem Gast Christian Papst neulich schon an, der sich gerade um seine frisch gepressten Zwillinge kümmert. Und ja, ich habe das früher bei Kollegen im Orchester schon immer gesehen. Wenn du erstmal Kinder hast, dann wird das Üben weniger. Und das ist natürlich total schade, weil letztlich schlägt das ja oft auch auf die Spielqualität und ja, diesen Fehler, den wollte ich eigentlich nie machen, aber ich muss gestehen, so ganz kann man es einfach nicht durchhalten. Nicht wegen der Kids, sondern weil auch einfach sonst viel dazugekommen ist. Ich meine, ich halte ja so im Schnitt irgendwas um die 80 Fortbildungen pro Jahr und das muss auch gut vorbereitet sein. Und ja, zu vielen davon habe ich auch so einiges an Reisezeit. Da ist natürlich nichts mit Übelroutine. Aber an Tagen, wo ich daheim bin, so Beiträge für Musikmagazine schreibe, neue Bücher oder Notenausgaben, da versuche ich meine Überroutine dann durchzuziehen. Das heißt, zweimal pro Tag ein wirklich schönes Zeitfenster, wo ich meine Basics mache, meine Technik pflege, Stücke übe, ja, die ich für Konzerte brauche oder auch mal was Neues entdecke oder mich an Sachen wage, die ich schon immer mal können wollte.
Du hast vorhin gerade gemeint, dass du dann so zwei ganz konkrete Zeitfenster dir versuchst pro Tag zu schaffen, was ja schon auch, das also aus eigener Erfahrung, das ist auch ambitioniert auf jeden Fall, je nachdem, wie groß die Zeitfenster werden. Sind das dann eher tendenziell längere Zeitfenster? Also bist du jemand, der in zwei ganz großen Blöcken, so einem, weiß ich nicht, einem Technikblock am Morgen und so einem eher auf Konzerte sich vorbereiten und Musik machen am Abend sich irgendwie einrichtet? Oder bist du jemand, der diese Blöcke nochmal stärker unterteilt und wirklich so in, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten Chunks denkt, 20 Minuten Chunks und die wirklich versuchst, so mit so vielen Inhalten zu füllen, wie es geht?
Ja, auch schwierige Frage, die du da stellst. Einem Studierenden würde ich jetzt sagen, nimm dir wirklich große Zeitblöcke zum Üben, in die du dann aber auch Entspannungsphasen mit einbaust. Und ich meine, es ist natürlich grob fahrlässig, auf einem Blechblasinstrument mehrere Stunden ohne Pause zu üben. Aber wenn du als junger Mensch in die Hochschule kommst, dann hörst du rechts und links aus den Übezellen genau das und denkst einfach, oh shit, ich mache viel zu wenig. Nein, machst du nicht. Du musst das Pensum finden, was zu dir passt. Und das hat mir damals Christian Lampert verraten, das Hornprofessor, der mir mit seinen Ideen vom Üben und auch von der mentalen Vorbereitung sehr geholfen hat. Ich habe mich dann anders strukturiert, habe ausprobiert, was eben zu mir passen könnte. Habe mehr Musikbücher gelesen zwischendurch, auch mal was aus der Sportpsychologie oder so. Auch mal am Klavier gesessen und die Klavierbegleitung zu den Stücken gespielt. Ich habe mich an einer Partitur auch mal versucht, an Jazz-Impros, auch mal selbst komponiert. Dann wieder ab an die Trompete und immer den Austausch auch mit anderen gesucht, mit Kommilitonen zusammen in einem Raum geübt. Wir haben uns gegenseitig vorgespielt. Ich meine, das sind ja im Grunde sind das ja alles so kleine Methodenwechsel und das braucht das Gehirn aber einfach, um gut arbeiten und auch um gut abspeichern zu können. Man muss es sich und seinem Gehirn ja auch irgendwie einfach machen. So mehrere Stunden hintereinander immer das Gleiche und das Gehirn wird einfach komplett zumachen. Aber dieses immer neu, immer anders, Methodenwechsel, andere Inhalte, auch andere Bewegungen, mal Sport zwischendurch, weiß ich nicht, vielleicht Yoga, Qigong, Gymnastik. Das kann ja auch ein bisschen Fahrradfahren sein, ja. Das ist, finde ich, unfassbar wertvoll. Und im Studium, da waren wir immer mit mehreren Leuten pro Tag 2000 Meter schwimmen. Auch eine Weile dafür gebraucht, bis ich wirklich diese 2000 Meter dann auch durchgehalten habe. Ja, ein bisschen so versuche ich das jetzt in meinem Alltag auch zu machen. Ich habe mein Routineprogramm, was ich immer jeden Tag gleich durchziehe. Auch an Tagen, wo ich unterwegs bin und Fortbildung leite. Dann spiele ich es halt mit Übedämpfer im Hotel oder abends mal bei einem Spaziergang im Wald. Dann mache ich meine Atem- und meine Bewegungsübungen eben draußen im Park oder im Hotelzimmer, schwimme meine Bahn im Hotelpool statt im Bodensee. Und an Tagen, wo ich daheim bin und mehr unterrichte, versuche ich, das eben auch so ins Unterrichten einzubauen, auch Atem- und Bewegungsübungen. Also ich kann jetzt nicht dogmatisch sagen, dass ich immer morgens mit diesen und jenen Übungen starte. Also wenn du hier am Haus vorbeifährst, wirst du nie morgens um 9 immer die gleichen Übungen hören. So ist es nicht. Ne? Mhm. Und ich will ja auch den Schülern zeigen, wovon ich selbst beim Musikmachen profitiere und nicht einfach nur diejenige sein, die jede Woche in der Instrumentalschule jetzt die nächste Seite aufblättert und sagt, so, los jetzt. Wenn ich zeigen kann, was mich motiviert und wovon ich beim Üben profitiere, dann ist das doch einfach 100-mal wertvoller für die Schüler. Aber mittlerweile, mit Kind, mit Job, mit Familie, habe ich natürlich nicht mehr den ganzen Tag zur Verfügung, sondern ich muss einfach auch viel kompakter üben, mit meiner Übezeit achtsamer umgehen. Ich kann nicht mehr so viel ausprobieren. Das kam ja neulich auch in dem Gespräch mit dem Pianisten bei dir, kam das ja auch so ein bisschen zum Tragen. Ne? Eine Sache ist mir aber geblieben, die ich früher im Studium schon immer sehr gern gemacht habe. Ich stehe an manchen Tagen extrem früh auf, um einen tollen Saal zum Üben zu nutzen. Und das ist auch ein Tipp, den ich einfach jedem Musikstudierenden mitgeben kann. Ja, das ist hier, wo ich jetzt wohne, das ist meist irgendwie ein kleiner Konzertsaal, in dem ich morgens früh eine Stunde übe. Und während des Studiums, da bin ich dann wirklich zur Türöffnung in der Hochschule gewesen und habe mich für eine Stunde, manchmal auch nur für eine halbe Stunde, ja, halt im großen Saal oder auch auf der Opernprobebühne eingeschrieben, habe da den Schlüssel bekommen und konnte dort üben. In meiner Zeit an der Deutschen Oper Berlin, da habe ich oft nachts auf der großen Bühne geübt oder nach einer Vorstellung im Ballettsaal. Ja, und ich finde es aber ganz wichtig, sich auch diese großen Säle mal zum Üben zu nehmen, denn man unterschätzt das oft, wie anders man eben spielen muss, wenn man in einem großen Konzertsaal steht versus Übezimmer. So, ich glaube, dieses Entfalten in einem großen Raum und ja, dieses musikalische, aber auch dieses energetische Entfalten, das finde ich, das muss man echt trainieren.
Das klingt aber auf jeden Fall so, als wärst du dir selber eine sehr gute Pädagogin auch auf jeden Fall, oder? Und das vielleicht nicht schon seit immer, sondern auch dann so auch erlernt, oder?
Ich kann das nicht sagen. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen, spürt das, wenn er so eine Leidenschaft für Pädagogik hat. Und ja, bei mir ist das ja früh gefördert worden von meiner Klavierlehrerin, die einfach zu viele Schüler hatte und dann meinte, du spielst doch ganz gut Klavier und bist jetzt 16 Jahre alt hier und willst du nicht mal hier den Nachbarsbub? Und dann gab es irgendwie einen Fünfer und ich habe dem eine halbe Stunde pro Woche habe ich dem Klavierspielen beigebracht unter ihrer Anleitung. Also sie hat immer wieder drauf geguckt und hat mir so Tipps gegeben, so jetzt musst du so und so machen. Und ich habe dann auch überlegt, sollst du Klavier studieren? Aber ich wusste einfach, Trompete, das ist so meine Leidenschaft und ja, das möchte ich einfach machen. Und ich wollte auch erstmal ins Orchester und nicht gleich Musikpädagogin werden. Und ja, das hat dann ja auch so geklappt.
Mhm. Was ich spannend finde an der Erzählung jetzt, ist so ein bisschen, dass, also ich finde es bemerkenswert auf jeden Fall, also welche Disziplin du da an den Tag legst, wenn du morgens wirklich ganz bewusst so früh aufstehst.
Aber das klingt nur so, also Undiszipliniertheit hat einen Vornamen.
Weil ich finde, das kann ich aus meiner eigenen Unterrichtszeit noch auf jeden Fall, dass man so als Lehrer ja oft auch auf Tipps stößt, die man dann seinen Schülern gibt, wo man sich dann dabei denkt, ah ja, stimmt, da hat man sich kurz dabei ertappt, dass man den Tipp schon lange nicht mehr selbst beherzigt hat beispielsweise.
Ja, stimmt schon.
Und das finde ich gerade ganz spannend, weil im Prinzip, was du gerade beschreibst, ist so ein bisschen auch der Idealzustand ja von einem guten Pädagogen, der diese Motivation auch dann intrinsisch irgendwie an seine Schüler vermitteln kann. Aber das finde ich als Pädagogen mit auch die schwerste Aufgabe, diese Begeisterung wirklich auch bei den Schülern zu wecken, oder? Also, oder geht das hier anders?
Natürlich, ich habe auch meine Aufs und Abs, weil ich glaube, es wäre ja auch ungesund, wenn eine Motivation immer nur auf 100% wäre, sondern eine Motivation ist ja immer dann gesund, wenn sie auf und ab geht wie eine Kurve. Ich meine, es gibt Tag und Nacht und es gibt Regen und Sonnenschein und ja, zu einer Euphoriephase gehört ja auch, dass man mal weniger euphorisch ist. Aber dann eben auch sehr sicher zu sein, dieses und jenes muss ich machen, um wieder in meine Motivation zurückzufinden. Und auch den Schülern dann zu sagen, ich meine, natürlich, die Leute wissen, ich beschäftige mich viel mit dem Thema Motivation, muss nur dein Kind zu mir schicken und schon ist es irgendwie dauermotiviert. Und ich meine, das ist es natürlich gar nicht. Ganz im Gegenteil, also ich kann einfach nur sagen, hey, es ist auch sehr gesund, wenn du mal keine Lust hast. Das gehört dazu.
Ja, absolut.
Und ich werde natürlich einen Teufel tun und dann ein Kind, was mal vorübergehend keine Lust hat, mit irgendwelcher extrinsischen Motivation dann bombardieren, so hier, mach doch mal hier und mach doch mal da und hier und ich und nein, gar nicht. Einfach, ich finde, das muss man auch mal aushalten können als junger Mensch, um dann eben auch selber für sich zu entdecken, ja, wie komme ich denn eigentlich wieder zurück in meine Motivation?
Mhm. Du hast es vorhin in der Antwort davor schon so ein bisschen von deinem Mentor, in Anführungszeichen, aus dem Studium gesprochen, der dir da vor allem viel geholfen hat bei dem das richtige Pensum finden und auch mentale Vorbereitung. Das heißt, das sind alles auch dann auch die Grundlagen, die du auch dann für dich heute noch nutzt, beziehungsweise die du heute auch dann an deine Schüler und Schülerinnen weitergibst, oder?
Genau.
Das heißt, das ist so dein Grundstock und im Prinzip, das ist so die Basis, auf die du deine ganze Arbeit im Grunde stellst, oder?
Ja, ich kann natürlich nur das weitergeben, was ich selber erlebt und erfahren habe. Und mir hat diese Strategie, die ich damals erlernt habe, sehr geholfen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es meinen Schülern hilft. Also ja, aber wenn jetzt jemand sagt, nee, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, dann kann ich absolut damit leben. Vielleicht wird es noch nicht passiert, aber ich könnte da auch sehr gut mit umgehen, weil ich glaube auch, dass nicht jeder Schüler zu jedem Lehrer passt.
Mhm, absolut, auf jeden Fall.
Und ich bin sicher jemand, der sehr, sehr frei unterrichtet. Und ich merke jetzt auch schon so in unserem Gespräch, du willst das dann alles so in Schubladen einsortieren, so was ich total bewundernswert finde. Aber ich bin ganz anders. Ich kann das eigentlich nicht so wirklich gut kategorisieren und immer allem Stempel draufgeben. Und so, das fällt mir wahnsinnig schwer. Ich muss mich da wirklich dann, wenn ich das möchte, muss mich echt hinsetzen und das dann ganz aktiv machen. Das mache ich da auch manchmal, wenn ich jetzt irgendwie ein Buch schreibe oder so. Du kennst ja den Redakteur, das ist immer alles so schön lektoriert. Und der will das ja auch immer so strukturiert und kategorisiert. Aber da muss ich mich echt, ja, muss ich mich echt an der Nase nehmen und sagen, ey, komm, jetzt das muss jetzt so. Aber eigentlich, ich bin eigentlich so ein freier Mensch und habe ständig Gedanken, die in alle Richtungen gleichzeitig gehen, wenn ich nicht aufpasse. Und, ja.
Übrigens, der Podcast ist jetzt auch bei Steady. Diese deutsche Plattform unterstützt PodcasterInnen mit ihren Inhalten, die Unkosten, zum Beispiel für Hosting und anderes, zu decken. Ihr könnt auch Wie übt eigentlich jetzt darauf finden und mich unterstützen. Jeder Supporter und jede Supporterin kann die Folge bereits einen Tag vor Erscheinung hören und erhält Zugang zu den Themenfolgen in der Sprechstunde, die demnächst auch als Podcast erscheinen. Schaut doch mal rein und unterstützt mich. Ich hatte, wo du auch vorhin gerade den Methodenwechsel so ein bisschen angesprochen hattest, ich habe tatsächlich Anfang des Jahres ein Symposium gesehen, weiß nicht, ob du aus Hamburg lustigerweise auch, das Symposium Mentale Stärke im Leistungssport und in der Leistungsmusik vom Zentrum für Berufsmusiker. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee, ich hatte das nur irgendwo auf Social Media rumgeistern sehen und dachte, ah, das wäre noch spannend, aber irgendwie, Hamburg ist ja auch weit weg vom Bodensee.
Das ist absolut richtig.
Warst du dort?
Nee, ich war nicht da. Ich habe das aber online angeschaut. Man konnte das damals online quasi das Ganze sich angucken. Das war mega, mega spannend gewesen. Und lustigerweise hat da auch ein Posaunist, ich komme auf seinen Namen gerade nicht, was Ähnliches gesagt, zu was du jetzt gerade so ein bisschen als Methodenwechsel beschrieben hast. Und der damals mit Musterdurchbrechungen so ein bisschen beschrieben, dass es quasi darum geht. Und das ist ja was, was beim Sport, glaube ich, schon viel länger gang und gäbe ist als in der Leistungsmusik, also als Berufsmusiker oder selbst auch als im Amateurbereich, wo es quasi, finde ich, genauso seinen Platz hier haben sollte. Also gibst du deinen Schülern auch dann ganz konkret irgendwie Tipps und sagst so, okay, weiß ich nicht, wenn die, mal angenommen, die haben irgendwie Lust, auch dann das Ganze irgendwie beruflich anzugehen später mal, dass du sagst, okay, das reicht nicht nur irgendwie zu üben, sondern du musst gucken, dass sich da irgendwie auch breit aufstellt, sonst, also auch so verschiedene Muster an die Hand gibst und Methoden an die Hand gibst, dass sie quasi nicht nur irgendwie 5 Stunden am Tag im Übelzimmer sitzen und vielleicht das Einzige, was sie nicht als Trompetospieler machen, dann Klavierspielen ist. weil das ist ja nicht wirklich das Muster durchbrochen, das ist einfach nur quasi am anderen Instrument geübt, aber das ist ja quasi für den Kopf im Prinzip die gleiche Arbeit, ja. Also hast du auch dann so, dass du versuchst, so aus Sport und anderen musischen vielleicht auch Bereichen, dir dann noch Sachen abzugucken, dass du da irgendwie Input dir generierst?
Ja, abgucken bei der Musik ist natürlich sowieso das Beste überhaupt, mit den Ohren zu klauen. Aber ich weiß, was du meinst, also sich wirklich auch aus anderen Bereichen Anregungen holen. Ne? Abgucken klingt ja immer so negativ. Ne? Wenn man dann Schüler hier hat und sagt, hey, wenn du das jetzt noch nicht so gut kannst, dann guckst du mal, was dein Nachbar macht. Bei der Musik darf man abgucken, nur so gewinnt man. Ja, ich mache nie einen Unterschied zwischen Schülern, bei denen ich weiß, dass sie es beruflich machen wollen, und zwischen anderen, die das nur als Hobby betreiben wollen, sondern ich unterrichte immer alle gleich leidenschaftlich, und ich versuche allen diese, auch vielleicht diese mentale Stärke mitzugeben, weil ich glaube, nicht nur derjenige, der später das vielleicht mal beruflich machen will, muss sich gut auf einen Punkt vorbereiten können, sondern das ist für alle unglaublich wertvoll, wenn du weißt, wie wirke ich auf einer Bühne, wie schaffe ich es, dass ich auf einen Punkt was abrufen kann, dass die Leute begeistert sind, wenn ich was gemacht habe. Wie bereite ich mich wie komme ich zu diesem Punkt? Und das mache ich einfach mit allen. Und ob die jetzt irgendwie 6, 7 oder 8 Jahre sind oder ob die hier 18 sind und übermorgen gerne eine Aufnahmeprüfung machen wollen. Ich finde es wichtig für alle. Und auch dann zu sagen, hey, das kannst du auch auf andere Situationen übertragen. Probier das mal bei deinem nächsten Referat. Also zum Beispiel auch Stichwort Auftrittsängste oder so. Das thematisiere ich dann auch, wenn sie so ein bisschen in dieses, ja, neuralgische Alter kommen, wo es dann auch um Auftrittsängste geht, was nicht vielleicht so Beginn der Pubertät, wo man sich einfach nochmal ganz anders wahrnimmt auf einer Bühne.
Hast du da konkret irgendwie Tipps, was dann so Beispiele wären, die du deinen Schülern mitgibst, wenn Situationen so auftreten, also wo dann quasi so Methodenwechsel oder Musterdurchbrechungen, was du so an konkreten Sachen hast?
Ja, ich habe ja in Voll motiviert gibt es ja ein Kapitel über Lampenfieber, wobei ich finde ja Lampenfieber gar nicht negativ. Ich muss jetzt echt mal eine Lanze brechen für das Thema Lampenfieber. Ich liebe Lampenfieber. Lampenfieber ist auch ganz wichtig. Dieses Kribbeln im Bauch, wenn man dann auf eine Bühne geht, weil ich glaube, du kannst einfach nichts spannend rüberbringen, wenn du nicht dieses Kribbeln in dir hast, ja. Und finde es dann so lustig jetzt, mein Sohn ist auch in so einem Begabungsförderungsprogramm und dann mussten sie hinterher so einen Zettel ausfüllen und dann, ja, wie stark hast du denn dein Lampenfieber empfunden? So, und oh mein Gott, du hattest Lampenfieber, oh, wir müssen mal irgendwas machen. So, ich dachte, nee, genieß das mal, dass du dieses Lampenfieber hast, das ist überhaupt nichts Negatives. Natürlich fühlt man sich auf der Bühne nicht so, als würde man gerade auf dem Sofa sitzen, aber es ist ja auch gesund, dass es dieses Kribbeln gibt und das ist auch wichtig für deinen Beitrag. Also hey, enjoy, nicht nur, weil du dich anders fühlst, müssen wir das jetzt irgendwie pathologisieren. Also nicht, weil du dich jetzt anders fühlst, müssen wir es irgendwie pathologisieren und dich irgendwie krank reden, oh mein Gott, du hast Lampenfieber, sondern einfach, ey, das ist da und das gehört an diese Stelle hin und ist was ganz Positives, wenn du das hast. Also das ist mal Punkt 1. Und dann ist es natürlich unglaublich wichtig, wenn du jetzt auf einer Bühne nicht irgendwie untergehen willst, weil ich glaube, zwischen Lampenfieber und wirklicher Auftrittsangst, da ist ein Unterschied, ne? Und Auftrittsangst, das übt man sich häufig ein, wenn man Schüler auf eine Bühne stellt, die einfach nicht so gut vorbereitet sind, die eine Sache machen müssen, die eine Schuhnummer zu groß für sie ist. Und das finde ich dann natürlich wirklich tragisch, weil das ist was, dann bekommst du Angst vor der Angst. Und das muss eigentlich nicht sein. Ich finde, da haben wir als Lehrer dann auch eine große Verantwortung den Schülern gegenüber. Und was natürlich auch häufig ist, dass du diese Auftrittsangst bei anderen erlebst und dir das abguckst. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Klavierlehrerin, die war ein total nervöses Huhn, wenn die irgendwas vorspielen musste. Ich weiß nicht, woher sie das hatte, aber so, das war immer dieses, oh mein Gott, ich muss Klavier vorspielen, in 2 oder 3 Wochen geht's los und ich kann ja jetzt schon nicht mehr schlafen. Also das waren so immer ihre Worte, wo ich dachte, ja, und irgendwann hatte ich das auch, wenn ich Klavier spielen musste, dann dachte ich, oh Gott, in 2, 3 Wochen und vielleicht kann ich dann irgendwann jetzt nicht mehr schlafen und irgendwie kribbelt's bei dem Gedanken, dass ich jetzt demnächst auftreten muss. Und ja, bis ich dann aber gemerkt habe, nee, das ist genau richtig so und ich bin gut vorbereitet. Hey, ich zock das ab, ich gehe da jetzt auf die Bühne und wenn ich spiele, dann ist es ganz berührend und die Menschen genießen das, die freuen sich, wenn ich das schön mache. Und ja, erst im Probespiel kriegen ja auch viele so ein bisschen diese Panik, dass sie diesen Auftritt so als negativ erleben, dass sie auch Angst vor Fehlern haben. Und dann wird es wirklich gefährlich für uns einfach auch an der Stelle. Und da brauchen wir auch, glaube ich, eine ganz große Ruhe und Selbstsicherheit. Und das den Schülern von Anfang an zu vermitteln, aber auch den Studierenden mitzugeben, das finde ich, ist eine tolle Aufgabe, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe.
Das heißt, dein Tipp ist quasi mentale Arbeit und das Thema in dem Fall dann nicht zu tabuisieren, sondern...
Oh, jetzt soll ich versuchen. Jetzt soll ich es auch noch kurz und knapp.
Oh. Nee, also gar nicht kurz und knapp, aber einfach nur so, um quasi deine Antwort so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Ist ja quasi dann...
Kein Problem. Nein, also Punkt A ist, du musst echt gut vorbereitet sein. Punkt 2, dein Kribbeln im Bauch ist normal. Das ist nicht irgendwie krankhaft. Genieß das und nimm es als deine Energie, die du übertragen willst. Und dann würde ich wirklich, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, könnte kniffliger Auftritt werden, dann würde ich diesen Auftritt vorher visualisieren. Das habe ich auch in Vollmotiviert beschrieben. Also, dass du dir praktisch diese Situation mehrfach ganz konkret vorher vorstellst, wie du in diesen Auftritt reingehst, was du trägst, wie dich die Lampen im Saal blenden, wie der Saal riecht. Vielleicht hast du auch die Gelegenheit, davor mal reinzugehen, welche Kleidung du trägst, wie du deine Noten abstellst, dein Instrument stimmst und die ganze Soße einmal durchdenken und dann wirklich im Kopf dieses Stück spielen. Und zwar dieses Stück richtig gut spielen, in allen Details und das rüberbringen und wirklich dieses Gefühl schon haben, wie berühre ich damit mein Publikum, wie begeistert ist das von dem, was ich mache. Also ganz konkret zu visualisieren, das kannst du mit einem 6-Jährigen machen. Ne?
Also bist du auch dann jemand, der selber viel mental auch übt, also quasi nicht nur immer am Instrument sitzt, sondern auch, als ich auf der Couch dann irgendwie noch die Charlie-Etüden abends an meinem Glas Wein einmal kurz noch durchgefingert.
Oh, Mensch, Patrick, du möchtest nicht wissen, wann ich das letzte Mal auf einer Couch gesessen habe. Das ist schon eine Weile her.
Oder gerne auf, weiß ich nicht, auf der Lounge draußen in dem Pool oder.
Nicht alles verraten.
Also ja. Schon, du übst mental auf jeden Fall auch dann
also
selbst.
Also wenn das unter mentales Üben fällt, ja, dann würde ich schon sagen, wenn ich einen kniffligen Auftritt vor der Nase habe oder auch einen Vortrag, wo ich denke, ups, willst du das jetzt wirklich, willst du wirklich vor diesen 700-800 Leuten 60 Minuten über das reden, was deine Leidenschaft für Musikpädagogik ist, da kriege ich dann auch mal ein bisschen Muffensausen, weil ich habe nicht gelernt, vor Publikum zu reden. So, das ist immer das, wo es bei mir noch so ein bisschen hängt, wo ich denke, boah, irgendwie müsste man das doch lernen können, weil Trompete, das weiß ich, das habe ich von der Pike auf gelernt, das kann ich, kannst mir vorlegen, was du willst, spiele ich dir nachts um 3 mit der Nase. Aber wirklich dann vor Publikum zu reden und die zu überzeugen und dann hast du vielleicht Angst, dann kommen irgendwelche doofen Zwischenfragen, das gibt es ja auch dann mal, es gibt ja auch Leute, die denken, oh, ist ja gar nicht so schön, ich kann das ja viel besser sagen als die, warum steht die da und nicht ich und die kommen dann mit irgendeiner doofen Zwischenfrage oder so. Also von dem her, früher habe ich immer gedacht, oh, vielleicht kann ich meine Trompete mit zu Vorträgen nehmen. Wenn ich die jetzt in der Hand hätte, dann würde ich mich sehr wohlfühlen. Und dann habe ich mich wirklich mal hier in mein Musikstudio gestellt, habe meine Trompete in der Hand gehabt und habe diesen Vortrag einfach mal vor meinem Überzimmerspiegel gehalten und habe gemerkt, hey, ich fühle mich besser. Und dann habe ich mich am nächsten Tag da nochmal hingestellt und habe die Trompete neben mich gelegt und habe den Vortrag nochmal gehalten und habe gedacht, fühlt sich jetzt auch nicht schlechter an als gestern. Und dann habe ich die Trompete eingepackt und hier aus dem Zimmer und ich habe nochmal diesen Vortrag gehalten und habe gedacht, hey, verdammt, das kannst du auch ohne Trompete. Ja. Also wenn das unter mentales Üben fällt, dann tue ich das.
Ich glaube absolut auf jeden Fall. Und also ich finde es auch spannend, weil das ist auch was, was ich tatsächlich erst nach dem Studium so ein bisschen bei mir entdeckt habe, diese Art zu üben. Einfach dann auch, weil die Zeit knapper geworden ist irgendwann. Mhm. Und das finde ich ein mega wertvolles Tool ist, um selber so ein bisschen auch Zeit effektiv zu nutzen, die man vielleicht beim Bahnfahren dann verbringt oder anderswo, dass sie trotzdem irgendwie sinnvoll für einen Auftritt genutzt werden kann. Genau, das vorhin noch was noch Spannenderes gesagt und das bringt uns so ein bisschen wieder zur eigentlichen Frage dann zurück, dass Auftrittsangst ja oft darin resultiert, dass Schüler irgendwas oder Schülerinnen auch irgendwas spielen müssen, was eigentlich zu schwer für sie ist und sie überfordert, was ja so ein bisschen dann, wenn man es auf den Lehrer zurückmünzt, der im Fall von so einer Aufführung dann nicht das richtige Stück gefunden hat, um seinem Schüler quasi so diesen Sweet Spot zu geben zwischen Fordern und Überfordern. Und das finde ich auch als Pädagoge auch so die schwierigste Aufgabe, diesen Punkt zu finden, wo man so ein bisschen über dieser Schwelle drüber ist, wo jemand das entspannt noch spielen kann und dann aber sich ein bisschen strecken muss, um dahin zu kommen. Und in der allerersten Antwort hast du ja auch gesagt, üben heißt für dich auch Grenzen überwinden. Das heißt, die Frage wäre so ein bisschen, wie schaffst du es denn, diesen Sweet Spot bei deinen Schülern zu finden? Hast du da irgendeine Technik oder wie findest du den bei dir selber auch dann, um den Punkt auch zu kennen und weitergeben zu können?
Ja, vielleicht erstmal bei meinen Schülern. Ich glaube, das kriegst du irgendwann raus mit der Zeit. Ich meine, man wird ja kompetenter mit den Jahren. Wenn du es einfach häufig machst, dann hast du wie so ein, ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das pädagogisches Bauchgefühl. Du hast einfach das Gefühl, ja, wenn du ihm das Stück gibst, das wird er fressen, das wird er lieben. Und das genauso dieses bisschen drin, wo er sich dran festbeißen wird und das wird er schaffen zum Konzert, bin ich überzeugt. Und dann hast du ja meistens so ein, zwei Monate oder ja, vielleicht auch noch länger, wenn es ein Wettbewerb ist, wo du mit dem Schüler arbeitest und wenn es dann halt wirklich nicht geht, dann aber nicht zu sagen, ey, ich ziehe das jetzt durch auf Biegen und Brechen, sondern einfach dann auch nicht das Gesicht zu verlieren und dann zu sagen, ey, sorry, ich habe mich vertan, ich glaube, das war jetzt einfach echt nicht das richtige Stück, ich habe da einen Fehler gemacht, es tut mir leid und wir müssen da nochmal was umbauen. Irgendwie ist das jetzt nicht so losgegangen, wie ich gedacht habe, dass es vielleicht losgeht und da kannst du nichts für und ich auch nicht, ich hätte es vielleicht wissen müssen, aber es ist mir jetzt so passiert, auch von einem Schüler das zugeben zu können, dass wir auch mal nicht perfekt sind, dass wir auch Fehler machen, das finde ich, das gehört für mich zu einem guten Umgang mit Fehlern auch dazu.
Mhm. Und wie findest du dann bei dir selber diesen Sweet Spot? Jetzt bist du ja selber auch nicht mehr im Unterricht, nehme ich wahrscheinlich stark an, dass du nicht nochmal selber Unterricht nimmst, oder?
Nö, nee, derzeit ja, nicht genau. So. Das heißt also, komme ich irgendwie nicht dazu, obwohl es eine gute Idee.
Schreibe ich ja auch nie, ne? Aber wie findest du bei dir dann diesen Sweet Spot? Also ist es dann quasi nur Erfahrung und sagst, das da ist okay und jetzt vor allem dann aufs Studium zurück übertragen, wenn man dann nicht nur immer am Lehrer ist?
Naja, im Studium hat einfach der Lehrer gesagt, das muss jetzt gespielt werden. Und bei mir stellt sich ja die Frage auch sehr häufig nicht, weil es kommt ein Anruf und dann heißt es, ja, kannst du die Woche spielen, Noten schicken wir dir. Und dann machst du das PDF auf und denkst, okay, kriege ich hin, aber brauche ich vielleicht einen Tag länger oder ich schätze mal, das kann ich jetzt auch nach 3 Tagen schon spielen oder guckst rein und sagst, das riskiere ich, das spiele ich vom Blatt.
Mhm. Ja, und du hast es vorhin noch angesprochen, diesen Fehler zugeben zu können, auch als Lehrerin vor seinem Schüler. Machst du dir oft Gedanken über das Feedback und die Folgen von deinem Feedback, das du deinem Schüler gibst?
Absolut, ich finde, Feedback ist überhaupt, das wird total unterschätzt, was wir mit Worten bewirken können, aber auch was wir mit Worten anrichten können. Und ja, so zum Umgang mit Fehlern. Natürlich beim Konzert, da sollten einfach keine Fehler passieren. Das muss so super vorbereitet sein, technisch, musikalisch, auch mental, dass die Sache einfach läuft, dass wir als Künstler oder auch unsere Schüler als junge Künstler über den Dingen stehen. Aber das geht halt nur, wenn man ein echt entspanntes Verhältnis zu Fehlern hat. Und ja, wenn ich aber bei jedem Fehler Panik bekomme, dann bin ich als Musiker komplett verloren. Daher bin ich einfach fest davon überzeugt, es ist viel entscheidender, dass du ein gutes Fehlermanagement hast, als dass du fehlerfrei bist. Denn nur wenn du weißt, wie du aus einem falschen Ton heraus wieder zurück ins Stück findest oder dass es dich jetzt gleich raushaut aus der Nummer, dann wirst du das auch auf der Bühne schaffen. Und ja, das ist was, was ich auch meinen Schülerinnen und Schülern schon versuche beizubringen. Ich meine, gerade bei uns Blechbläsern, da kickst das ja oft mal schnell, wenn wir was mit der Luft nicht ganz richtig machen. Und wenn man dann jungen Menschen aber beibringt, wie ihre Atmung besser funktioniert, dann muss es eben auch mal kieksen. Ja, Kiekser nach Atemübungen sind ja immer ein Zeichen dafür, dass da was in Bewegung gekommen ist, dass sich da was ändert. Und ja, jeder Kiekser nach Atemübungen, der dann auch von oben kommt, das ist doch ein Zeichen dafür, dass es, ja, dass es jetzt mehr Luftgeschwindigkeit gibt. Und das ist total super. Das feiere ich total, wenn das meinen Schülern passiert. Und auch bei anderen Fehlern, weiß ich nicht, Verspielern oder so. Das ist top, lieber Schüler. Nutze es als deine Challenge, das Stück wieder trotzdem richtig gut über die Bühne zu bringen. Und das mache ich dann. Ich mache es dann auch bei mir selbst häufig so, wenn ich was vorspielen will, dann baue ich kleine Fehler ein und versuche daraus wieder reinzukommen. Ne? Ich mache dann mit den Schülern manchmal so eine Übung und sage dann, ja, angenommen, da ist jetzt gerade ein kleiner Fehler passiert, spiel mal genau diesen Fehler, der dir da gerade passiert ist, spiel den mal nach. Ja, was passiert? Schon passiert der nächste Fehler. Also schon mal zwei. Jetzt spielst du diese Stelle mal nochmal mit den beiden Fehlern, die du jetzt gemacht hast. Ja, und dann passiert natürlich der dritte und immer so weiter. Es kommen immer mehr Fehler hinzu und diese Stelle, die klingt dann einfach echt ulkig. Und wenn man dann irgendwann sagt, so, und jetzt lass mal alle Fehler weg. Jetzt spiel mal nur, was da steht. Dann wird es plötzlich nämlich ganz, ganz leicht. Und ja. Ich bin natürlich auch kein Freund davon, wenn sich der Schüler durch so ein Stück durchmauscheln muss, so und dann so ein bisschen à la Schlaglochpiste an den schweren Stellen sich irgendwie vorbeimogelt. Aber das sind dann einfach auch Übestrategien, die man gut vermitteln kann. Wie finde ich denn diese Ecken in einem Stück, die ich üben sollte? Stichwort Schlaglochpiste. Kenne die Schlaglöcher vor deiner Haustür, sonst fährst du irgendwann rein und hast dir gleich die Spur verzogen, kannst deinen Reifen frisch auswuchten lassen, ja, Spur einstellen. Und ja, wenn du erstmal deine Schlaglöcher schon kennst, dann kannst du sie nämlich auch gleich reparieren. Jetzt gehst du mal mit der Lupe ran, weiß ich nicht was, im Rollator-Tempo. Jetzt zoom dich mal ganz genau rein. So eine Stelle auch wirklich in Zeitlupe zu spielen, das ist für viele Stellen echt der Top-Gewinn. Und wer bei technisch schweren Sachen da einfach immer mal dann im Originaltempo daherkommt und ja, von 10 Versuchen 2 schafft montags und dienstags nach 10 Versuchen schafft er 3 und mittwochs schafft er von 10 Versuchen dann auch mal 4, ja. Das ist ja unbefriedigend, ja. Wer das aber dann langsam und ganz achtsam und aufmerksam spielt, der merkt einfach viel schneller, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und dann sind Fehler natürlich auch Helfer, dummer Spruch eigentlich, ne? Dass sich die Buchstaben des Wortes Fehler zum Wort Helfer umstellen lassen, das hat ja mittlerweile auch jeder gemerkt. Aber die meisten, die fragen sich gar nicht, warum Fehler eigentlich Helfer sind. Und ja, sie sind Helfer, weil sie dir zeigen, woran es sich für dich lohnt zu arbeiten. Die zeigen dir, wo genau du noch Potenzial hast, wo du was tun kannst, damit du noch mehr drüber stehst und das Musikmachen einfach noch mehr genießen kannst. Ja, aber meist braucht man einfach einen guten Lehrer, der einem dann sagen kann, schaust du mal, hast du immer noch ein klein wenig Schwierigkeit mit solchen Stellen? Ja, was weiß ich, du kannst zum Beispiel nicht wirklich hochspielen als Blechbläser oder du hast keine Kraft. Das sind ja doch sehr, sehr typische Sachen. Und dann ist es eben wichtig, dass, finde ich, dass wir das als Lehrer auch uns trauen zu benennen und dem Schüler dann auch einen ganz konkreten Lösungsweg zeigen, statt ihm dann einfach irgendwelche Stücke zu geben, die ja dann schon irgendwie gehen mit der Kraft und mit der Höhe, die dann halt da ist. Ne? Denn so ein Schüler, den frustriert es wahnsinnig, der merkt ja selber, dass er irgendwo Defizite hat. Ne? Also steigt die Motivation einfach enorm, wenn du ihm zeigst, wie er da kleine Fortschritte machen kann. Also klar, benennen, Strategie haben, ist mir schon bewusst. Nicht immer wissen wir bei jedem Schüler so genau wieder, warum da irgendwas nicht funktioniert. Und auch ich finde es auch legitim, mal zuzugeben, dass wir bei einem Schüler im Dunkeln tappen. Oder ja, es sind kleine Dinge, die nicht laufen, dass es schwierig wird, was auszumachen, was im nächsten Schritt jetzt gut zu ändern wäre. Und ja, dann bitte ich einfach manchmal einen Kollegen auch über den Schüler drüber zu schauen und hol mir auch Tipps, tausche mich aus, wie er das machen würde. Mach so Stichwort kollegiale Hospitation vielleicht. Ja gut, aber wir kommen immer weiter weg von
aber ich ganz
deiner Ursprungsfrage, Verzeihung.
Kein Problem. Aber ich finde es trotzdem mega spannend, weil das klingt so ein bisschen, als hättest du persönlich mit dir einen sehr entspannten Umgang mit Fehler, oder? Also du klingst jetzt nicht so, als hättest du jetzt so einen sehr verbissenen und oh scheiße, mir ist ein Fehler unterlaufen, jetzt ärgere ich mich noch die nächste halbe Seite über diesen Fehler, wenn du es irgendwie ein Stück spielst, sondern du hast, glaube ich, eine sehr entspannte Art, damit umzugehen, oder?
Das ist ja genau der Punkt, ne? Wenn du nämlich anfängst, dich zu ärgern, dann bist du mit deiner Aufmerksamkeit immer noch beim Fehler und dann passiert der nächste Fehler. Ich war, als ich das erste Mal wirklich in einem Profiorchester gespielt habe, war ich, glaube ich, 19. Und neben mir saß ein über 60-jähriger Trompeter und der war total versiert, ist mittlerweile leider verstorben. Ganz, ganz toller Mensch auch gewesen. Und der hat mich immer so mit so kleinen Tipps von der Seite versorgt. Ne? Und dann, wir hatten relativ viel zu warten. Ich weiß gar nicht, was ich spiele, im Puccini-Oper. Und es rappelte den Holzbläsern. Irgendjemand hatte sich total verspielt. Und dann beugt er sich zu mir und hat gesagt, pass auf, jetzt geht's nicht lang und dann verspielt sich der Nächste. Und wenn das kommt, dann kommt der Dritte und der Vierte. Und du wirst sehen, und das geht jetzt einmal durchs Orchester durch. Und weißt du, warum das so ist? Weil nämlich alle mit den Ohren bei dem Ersten sind, der seinen Fehler gemacht hat. Und sich insgeheim darüber auch noch freuen.
Ja, das ist und aber nicht so schön.
Da.
Ne?
Also ja, ach du, Inside Orchester graben. Ja, es ist, aber du bist einfach mit den Gedanken da. Das muss ja gar nicht mal eine Missgunst sein. Aber es ist, ja, das, du musst einfach mega entspannt damit umgehen. Ich meine, wenn der Fehler passiert ist, du kannst ja nichts machen. Du kannst ja nicht sagen, oh, bitte, bitte, Ton, komm zurück. Kommt der nicht, ja? Sondern mach sofort deinen Frieden damit und guck, dass die Leute halt mit der nächsten Stelle eine Gänsehaut bekommen, wenn du sie spielst.
Um vielleicht unser Gespräch schon so langsam Richtung sicheren Hafen irgendwie zu führen, vielleicht
findest du den Hafen, in dem wir jetzt sind, jetzt unsicher, nee, oder wie? Ist,
den Feierabendhafen, den suche ich jetzt auf.
Ah. Stimmt.
Genau, ist jetzt kurz vor 8,
wenn wir aufnehmen. Gutes Stichwort.
Genau. Vielleicht so abschließend zu diesem Thema Unterrichten und Üben. Hat das Unterrichten dein eigenes Üben dann nochmal nachträglich nach dem Studium verändert?
Gute Frage, habe ich eigentlich noch nie so drüber nachgedacht. Wahrscheinlich schon.
Ja, knappe Antwort.
Ja. Siehst du, du hättest es nicht sagen sollen.
Also ich finde das mal ganz spannend, weil du hast vorhin irgendwie eine Latte an Sachen aufgezählt, die du mit Schülern machst, weiß ich nicht, diese Schlagloch-Sache und dann mit der Lupe rangehen und langsam üben. Und ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie, ich glaube, Eckhard Altenmüller sagt ja bestimmt ja auch was, dieser Guru aus Hannover, der, glaube ich, übers Üben so viele Bücher geschrieben hat, also alle sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Und der hat mal irgendwie was Spannendes in einem Vortrag, glaube ich, in der Uni Mannheim, glaube ich, war es, was man auf, kann man auf YouTube immer nachsehen, gesagt, dass man immer so schön im Wechsel üben sollte, dass man irgendwie die Stelle in ultrakrasser Zeitlupe üben sollte und anschließend dann in Konzerttempo. Und diesen Wechsel, weil das Gehirn quasi so anfängt, Sachen zu verknüpfen, anders als wenn du quasi dieses Tempo ständig steigerst, so Sachen zum Beispiel. Und das sind so Sachen, die, ja, finde ich, oft erst auftauchen, wenn man anfängt, Sachen zu verbalisieren, seinen Schülern gegenüber, wenn man sich selber wahrscheinlich ja jetzt nicht so, so stark mit sich selbst redet, dass man sagt so, ah, diese Stelle kann ich jetzt nicht auf Tempo, weiß ich nicht, 170 spielen, wie komme ich da hin? Man fragt seinen Lehrer nochmal früher als Studentin. Aber ich finde so im Umgang mit Schülern und Schülerinnen merkt man so ein bisschen so, an welchen Stellen einem selbst Handwerkszeug und Vokabeln fehlen für Sachen zu beschreiben, die man eigentlich irgendwie kann vielleicht sogar oder macht unbewusst, auch vielleicht sogar richtig. Und das dann anschließend, sobald man das verbalisiert hat, nochmal dann selber für sein eigenes Üben gut mitnehmen kann, finde ich manchmal. Und davon nochmal extrem profitiert. Zumindest habe ich das bei mir persönlich und auch in meinem Umfeld schon oft so erlebt.
Ja, absolut. Da finde ich, ist wirklich was dran. Ich meine, vielleicht kannst du diesen Vortrag da mal verlinken, den du dann gerade genannt hast, weil den habe ich nämlich nicht gesehen. Aber es klingt für mich jetzt wahnsinnig plausibel.
Ja, also kann ich gern verlinken auf jeden Fall.
Ja, perfekt.
Jetzt sind Ferien. Aktuell hast du vorhin ja gemeint, das ist 4 Wochen frei.
Yes.
Hast du auch dann einen bewusst...
Oh Patrick, es ist ganz böse. Jetzt hast du schon Feierabend. Jetzt sagst du Ferien und jetzt willst du auch noch irgendwelche Antworten von mir haben, die sich lohnen anzuhören.
Lass uns über harte Arbeit reden jetzt.
Ja, genau, lass uns über harte Arbeit. Du wirst sehen, gleich wird es wieder besser. Ja,
genau, also genau, du hast vorhin gemeint, das ist 4 Wochen frei. Heißt für dich frei auch dann einen übefreien Tag oder hast du keine übefreien Tage, wo du die Trompete nicht irgendwie in der Hand hast und zumindest deine Basics durchmachst?
Ja, so, ich meine, freie Tage in diesem Sinne gibt's einfach nicht regelmäßig, weil meine Wochen immer ganz, ganz unterschiedlich sind. Aber ich habe so Phasen im Jahr, so wie jetzt, wo ich weiß, dass es einfach viel freie Zeit gibt. Und das tut mir unglaublich gut. Aber ich muss mich anfangs auch so ein bisschen dazu zwingen, das zu genießen. So, ich meine, gerade wenn du viel freiberuflich unterwegs bist, so wie ich ja jetzt auch, dann gerätst du ja auch oft in Versuchen, die Zeit, also alle Zeit mit irgendwelchen Dingen zu füllen, so, ja. Nee, es ist eben auch wichtig, dass du lebst, dass du genießt, dass du Zeit mit deiner Familie und mit Freunden verbringst, denn sonst hast du weder künstlerisch was zu sagen, noch pädagogisch, weil ich meine, wenn du deinen Schülern im Unterricht immer nur erzählt hast, ja, ich bin so blass und abgemagert, weil ich den ganzen Tag in meiner Übelzelle verbracht habe, ich meine, was soll der denn denken, ja? Oh, das ist was ich ganz bestimmt nicht machen möchte, ja? Weil wenn du dann sagst, ich habe ein ganz tolles Konzert gespielt, hier und da und super Hotel, toller See, super Leute, mega Musik und muss mal reinhören oder so. Oder ich bin irgendwo hingefahren, habe ein ganz tolles Konzert gehört. Ich weiß, die Schüler kommen mit. Mhm. Die fragen beim nächsten Mal, oh, darf ich auch mal? Ich habe schon Schüler nach Bayreuth mit in die Oper geschleppt, also zu den Festspielen und ja, oder hier irgendwie zu den Bregenzer Festspielen. Die kommen mit, weil mir das gefällt und weil ich sage, ey, das ist endgeil, da musst du mal hin, das ist so super. Ja? Vorher liegen wir den halben Tag irgendwie am Bodensee und genießen und wir essen Eis, das ist kracht und ja, hinterher gehen wir und wir schauen einfach eine ganz, ganz tolle Oper an und es wird dunkel und der Mond geht unter über dem Bodensee und es ist einfach eine Wahnsinnsstimmung und dann diese geniale Musik dazu und diese Atmosphäre und ey, das musst mal gemacht haben und ja, weiß nicht, dann schlafen wir noch in der Jugendherberge hinterher und es ist einfach, das muss ein bisschen mehr so diesen Event-Charakter haben. Nicht so, ja, ich kann so schön Musik machen, weil ich täglich 8 Stunden mich in meiner Übelzelle eingeschlossen habe. Das finde ich so ein bisschen, ja, würde, wenn mein Lehrer so gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich weniger Lust aufs Musik machen gehabt.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Das ist auch was Pädagoge, glaube ich, mega wichtig ist, dass man diese Begeisterung auch dann schafft zu vermitteln. Die letzten 2 Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst, das auch gerne nicht musikalisch sein darf?
Oh, überleg. Ich habe ja ein bisschen Akupressur mal gelernt. Das habe ich vorletzten Sommer gemacht, als ich ganz schön wild geschrieben habe, weil ich das unglaublich spannend finde, was man mit Akupressur alles machen kann. Aber für diesen Sommer habe ich mir was Neues vorgenommen. Und zwar... Wir üben ja im Grunde gerade schon. Ich habe für meinen Podcast ein neues Tool entdeckt, was ich jetzt unbedingt gut kennen und auch können möchte, weil ich glaube, dass es für Podcast-Aufnahmen einfach viel mehr Vorteile hat, als wenn man das mit Zoom aufnimmt, was ich bisher immer getan habe. Und ja, gerade meinem eigenen Podcast bin ich jetzt auch echt ehrgeizig geworden und ich will nicht nur tolle Gespräche bieten, sondern ich will auch mal eine Herausforderung haben, so. Und ja, dazu gehört für mich jetzt eben auch dieses neue Tool kennenzulernen, auf dem wir gerade unterwegs sind, wir beide, Premiere für uns. Und ja, ein kniffliger Gast zum Beispiel wie David Garrett, der im letzten Jahr da war. Ich meine, worüber unterhält man sich dann als Trompeterin mit einem Geiger? Noch dazu noch mit so einem Kaliber. Und ja, Hauptthema ist ja bei meinem Podcast, ist ja immer die Motivation in der Musikpädagogik. Ja, aber ich möchte da auch noch so ein bisschen mehr drüber wissen, wie ich das gut schaffen kann, so coole Challenges dort zu machen. Ich hatte jetzt für die Sommerfolge, hatte ich jetzt gleich 3 Gäste eingeladen. Also wir waren als musikpädagogisches Quartett unterwegs. Und ja, auch sowas finde ich, das muss man echt gut lernen und man braucht gute Strategien. Und ja, das versuche ich mir jetzt diesen Sommer so ein bisschen drauf zu schaffen.
Sehr schön. Und die letzte Frage, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Erstsemester Musikstudenten ich gerne mitgeben, um den du früher froh gewesen wärst?
Oh, gut, dass uns jetzt keiner sieht. Gut, dass mein Gesichtsausdruck jetzt keiner sieht. Nur ein Tipp, ja?
Das kann auch 2, 3 nennen.
Oh Gott, da gibt es so viel. was irgendwie im Studium zu kurz gekommen ist. Und das, obwohl sich die Hochschule, bei mir war es die Musikhochschule Lübeck, und die Lehrer dort, die haben sich extrem viel Mühe gegeben. Und ich habe zu vielen immer noch sehr, sehr guten Kontakt. Und ich würde niemals sagen, dass sie es schlecht gemacht haben. Ganz im Gegenteil, die waren wirklich mit vollem Herzen dabei. Und ja, das hat man ja selten, denn da waren auch viele nur so als Dozenten angestellt. Und es ist ja echt eine prekäre finanzielle Lage, muss noch viele andere Jobs machen, ne? Aber weißt du, diese Dozenten, die haben immer alles gegeben in ihren Fächern, und dafür bin ich einfach unglaublich dankbar. Aber es gab natürlich einfach Fächer und Wissensbereiche, die man damals noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Also wenn es ein Tipp an mein Erstsemester ich sein sollte, dann der: alles wird gut, hab ein bisschen mehr Selbstvertrauen, aber werde niemals überheblich, begegne allen Menschen mit Offenheit und mit Respekt, und ja, sei auch nicht so auf einen Weg fixiert, sondern schau mal, was das Leben für dich bereithält an offenen Türen. Ich glaube aber, dass gerade was Mentaltraining oder auch Selbstmanagement angeht, ist damals vieles einfach zu kurz gekommen. Ich weiß nicht, ob sich das heute geändert hat, ich vermute mal schwer, aber das war halt um Millennium herum noch nicht so das Thema. Auch instrumental ist aus meiner heutigen Sicht ein ganz entscheidender Punkt zu kurz gekommen, nämlich das Frausein. Das hatten die damals einfach nicht so auf dem Schirm. Frau und Trompete spielen, das ist halt doch was anderes, als wenn das Männer tun. Das kann man nicht weglügen. Natürlich sollte bei allen das Gleiche aus dem Trichter rauskommen, tut es ja auch im besten Falle, aber bei Frauen spielen halt noch ganz andere Dinge in die Fitness mit rein, die man einfach echt nicht, die kannst du nicht weglügen. Stichwort Zyklus. Üben unter Berücksichtigung des Zyklus ist extrem spannend. Man bekommt ja auch so einiges drüber raus, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein Übetagebuch führt als Frau. Also, gut, Patrick, wir sprechen über einen weiblichen Zyklus.
Ja, aber es ist mega spannend. Nein, das ist was, glaube ich, generell ja im Sport, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, da auch vor allem anderen Hintergrund, was, glaube ich, im Sport ganz viel gerade auch wieder vor der Musik wieder passiert, dass die Trainingspläne anpassen an den weiblichen Zyklus. Und das, glaube ich, in der
das
Musik.
Ist das genau, das habe ich heute im Tagesanzeiger gelesen, ja. Eben auch, wo ich gedacht habe, das haben wir einfach nicht auf dem Schirm. Auch so Dinge wie Schwangerschaft und Trompete, das ist ja für die meisten von uns Damen eher so Learning by Doing, ne? So richtig viel Infos haben wir nicht, obgleich das ja sicher ein Viertel bis ein Drittel aller beruflich Trompete spielenden Menschen betrifft, ja.
Absolut, ja.
Aber ich verstehe schon, dass Männer bei dem Thema in die rote Ohren bekommen, wenig Erfahrungswert dazu beitragen können und es lieber den Frauen dann überlassen. Ist ja auch in Ordnung.
Absolut.
Ne?
Aber es wäre, also das glaube ich, für unseren Podcast jetzt ein bisschen ausufernd, aber es, glaube ich, ist spannend auf jeden Fall, da auch sich nochmal drüber auszutauschen und auch, glaube ich, eine Community zu schaffen, wo quasi auch dann insgesamt ein Austausch von weiblichen Blechbläserinnen oder generell weiblichen Musikern stattfindet, die dann über das Thema irgendwie regelmäßig sprechen können, und da es auch ein Forum wahrscheinlich dann gibt, irgendwann hoffentlich. Ja, ne?
Absolut, das wäre mal so der ja. Plan. Minimum, wir müssen mal eine Podcast-Folge machen.
Schauen wir mal, was sich dann daraus entwickelt. Ich danke dir ganz herzlich. Es hat mega viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
Gute Fragen, Patrick. Guter Podcast.
Danke, danke, danke.
Ich habe wirklich reingehört, seriös. Ich habe mir viele Folgen angehört in den letzten Tagen.
Vielen lieben Dank, Christine. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso begeistert und fasziniert wie mich. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, schaut in Zukunft doch bei Steady vorbei. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Die nächsten Gäste stehen bereits in den Startlöchern. Bis ganz bald wieder. Ciao, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.